Normalerweise sprechen der Christian und ich bei irgendwas um Bücher über Bücher, die nicht nur unterhalten. Also jene, die irgendwie das Weltbild verfeinern und was bewegen. Heute wechseln wir mal in die Perspektive von einer anderen Person, und zwar vom Jakob von Beste Freundinnen. Wir sprechen über seine Leseliste, über die Erkenntnisse, die er daraus gewonnen hat und wo er sie in seinem Alltag wiederfindet. Und das Ganze gibt's heute in dieser Folge.
Viel Spaß.
Das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp.
Ja, heute kann es durchaus passieren, dass der Christian und ich vergessen, ein bisschen zu reagieren und interagieren, weil bei der Stimme sind wir es eher gewohnt zuzuhören. Und wir haben ja schon in Büchern gelernt, man sollte mehr von sich selber als wie von anderen reden. Das heißt, bei mir ist es zumindest so, weil der heutige Gast ist Podcaster und bei mir war er 2021 in den Top 10 vertreten. War das bei dir auch so gestimmt?
Bei mir war er in die Top 3.
Okay, gib zu, ja, er war bei mir eine Top 3. Jakob, schön, dass du da bist.
Ja, danke schön. Schön, dass ich bei euch im Podcast sein kann. Sehr
voll
cool.
Voll cool. Du bist ja Podcast-Profi. Du hast ja mit deinem besten Freund Max beste Vaterfreuden und beste Freundinnen. Und daneben gibt es noch Jakobsweg, so ein bisschen das Fitnessstudio für die Seele. Und das ist eigentlich ziemlich verwandt mit Irgendwas und Bücher, wo wir sagen, da geht es um Bücher, die nicht nur unterhalten, also Sachbücher, Ratgeber, wie die unser Weltbild verfeinern und was die mit uns machen. Als Hörer, und jetzt kommen wir ein bisschen in unsere Wahrnehmung, hat man ja doch durchaus das Gefühl, du bist der Selbstoptimierung verschrieben. Also du möchtest eine bessere Version sein, du tust viel dafür, die weiterzuentwickeln. Und wir lesen Bücher, die nicht nur unterhalten. Das heißt, wir suchen auch immer Dinge, die nicht nur unterhalten. Mhm. Die Frage an die, gibt es Dinge, die du machst, die nur unterhalten dürfen?
Sex, glaube ich.
Grundsätzlich. Also. Gibt es vielleicht auch was, was wirklich nur unterhaltend für die zum Ausgleich ist?
Also ich glaube, ich mache Sport nur für mich zum Ausgleich, aber dann wiederum denke ich mir, okay, ich werde fit davon und irgendwie tue ich auch was für meinen Körper. Manchmal, in letzter Zeit führe ich tiefere Gespräche mit meinen Geschwistern. Mhm. Also ich habe ja 3 Geschwister, einen Bruder, 2 Schwestern und da denke ich mir, okay, für was ist das gut? Das klingt jetzt richtig räudig eigentlich wie so ein Soziopath, aber eigentlich ist es gut für mich so, einfach nur für mich. Und natürlich Gespräche mit Freunden führen. Das tue ich wirklich nur der Unterhaltung wegen. Aber Max, mein Partner und Kompagnon im Podcast, der ist da besser drin. Der malt Figürchen an, spielt irgendwelche Rollenspiele, der macht 1000 Sachen nur der Unterhaltung willen und ist deshalb auch, glaube ich, allgemein ausgeglichener, weil er dann immer wieder was für sich tut.
Mhm. Und wenn es dann zu den Büchern geht, greifst du dann nach Büchern, die unterhalten oder Bücher, die nicht nur unterhalten?
Rein unterhaltene Bücher habe ich, glaube ich, nur 1 gelesen in meinem Leben, das war Mr. Nice Guy. Das war ein super geiles Buch über jemanden, der irgendwie zum Drogenhändler geworden ist. Ein Drogenhändler im Sinne von, der hat nur mit Gras gedealt, also nur, aber er hat mit Gras gedealt und wurde dann so ein weltweiter Grasexporteur, einer der größten oder der größte der Welt. Mhm. Und der hat so sein Leben in der Biografie verfasst. Aber sonst versuche ich eigentlich immer so ein paralleles Ding zu machen. Also Bücher lesen oder ich höre meistens Bücher. Also ich höre eigentlich ausschließlich Hörbücher. Ich lese 10% der Bücher, 90% der Bücher höre ich. Und es muss immer einen unterhaltenden Charakter haben, natürlich, aber eigentlich auch immer einen Mehrwert, einen Wissensmehrwert. Und manchmal ist es auch tatsächlich nur so, dass ich denke, die Sprache, die derjenige benutzt, die ist so krass, dass ich mir davon eine Scheibe abschneiden kann. Julie C. ist zum Beispiel so eine, unter Leuten. Das war so ein Buch, was ich von ihr gelesen habe. Und die benutzt Sprache und kreiert Bilder. Und wie sie das macht, das ist so faszinierend. Und da spielt es gar keine Rolle, ob man irgendwo in Brandenburg in so eine kleine Welt abtaucht und man sich denkt, so hier will ich eigentlich nicht leben. Aber so wie sie es beschreibt, geht es ja eigentlich immer ums Gefühl. Ne? Also wenn jemand richtig gut schreibt, es geht immer ums Gefühl. Und dieses Gefühl, was der Autor kreieren kann. Und Julie C. ist da unglaublich gut drin.
Wie findet dann so ein Buch zu dir?
Also ja, meistens sind das Menschen, die ich schätze. Also Menschen, wo ich sage, okay, entweder haben die einen ähnlichen Humor oder sind an einem Wissensstand, wo ich denke, wenn die das Buch fasziniert, dann würde es mich erst recht faszinieren. Genau, also dann lasse ich mir das von denen empfehlen. Max empfiehlt mir manchmal Bücher. Also ich habe öfter Bücher, die ich von ihm lese, oder wir empfehlen uns gegenseitig Bücher. Aber ganz, ganz oft ist es tatsächlich auch meine Mutter. Meine Mutter liest so ungefähr ein Buch die Woche und liest immer irgendwelche psychologischen Ratgeber. Und da werde ich dann, wir tauschen uns gegenseitig aus, ganz lustig manchmal. Ich traue ihr manche, also das klingt vielleicht scheiße, aber manchmal denke ich mir so, ach krass, Mann, das hätte ich nie gedacht, dass du dieses Buch liest, weil das so krass komplex ist und so tief reingeht und sie ja nicht Psychologie studiert hat und ich nicht wusste, dass sie sich so tief damit auseinandersetzen möchte, aber sie ist ja richtig krass. Wenn wir schon gerade so bei psychologischen Ratgebern sind, ich weiß nicht, ob ihr Brené Brown mögt und kennt.
Kennen, ja. Gelesen habe ich noch nichts.
Die hat mal einen TED-Talk gehabt vor Jahren. Das war einer der meistgeguckten TED-Talks und der war ihr kurz nach dem Halten unglaublich peinlich. Sie hat über Verletzlichkeit geredet, also die Kraft der Verletzlichkeit, The Power of Vulnerability, heißt auch das Buch. Und ist ein New York Times Bestseller, sie ist New York Times Bestseller-Autorin. Unglaublich gut und sie schreibt darüber, was sich verändert im eigenen Leben, wenn man sich verletzlicher zeigt. Also wenn man wirklich damit rausgeht, was wirklich wehtut, das, was Max und ich ja gerne im Podcast machen. Also was ist so der maximal schmerzhafteste Punkt? Bei mir war es in letzter Zeit, also meine Ex-Freundin hat mir über PayPal ein paar tausend Euro abgezogen, über Monate hinweg, weil ich das Konto nicht kontrolliert habe.
Okay.
Und ich dachte mir, was für ein Depp bin ich denn? Was für ein Vollidiot, dass ich das nicht kontrolliert habe. Und damit dann trotzdem rauszugehen und mit seinem besten Kumpel darüber zu sprechen und dann auch einsehen zu müssen, dass ich ein krasser Idiot war, aber dass ich auch einfach vertraut habe, das ist so Verletzlichkeit. Und das hat mich Brené Brown auf jeden Fall gelehrt in ihren Büchern, das an den Start zu bringen und damit rauszugehen und viel, viel mehr Farbe das Leben kriegt. Also ich glaube, man kann sich im Leben entscheiden, möchte ich so ein Schwarz-Weiß-Leben leben und nie angegriffen sein von harten Gefühlen, negativ wie positiv. Also wir können nicht nur negative Gefühle ausblenden, wir blenden dann auch gleichzeitig positive Gefühle aus. Oder möchte ich alles an Gefühlen reinlassen und dann wird das Leben bunter, aber in alle Richtungen. Ne? Dann ist auch mal eine schwarze und eine braune Phase, aber dann ist halt auch mal eine rosa Phase dabei und eine grüne, also alles. Und da ist Brené Brown richtig stark, die hat da einen ganz guten Plan.
Ja, das ist eine geile Erkenntnis. Bei uns passiert es zumindest regelmäßig, dass wir so richtige blinde Flecke entdecken. Also, und wir sagen, das haben wir davor überhaupt nicht so wahrgenommen und interpretieren das dann danach alles neu.
Ja.
Gibt es bei dir so weitere, ich meine, das war, glaube ich, auch blinder Fleck, oder? Das Thema Verletzlichkeit, das du vielleicht auch schon woanders in deinem Leben gesehen hast. Gibt es noch so blinde Flecke, die vielleicht auch ein Buch oder irgendwer geschafft hat, bei dir aufzuheben und wo du vielleicht die Vergangenheit oder gewisse Dinge jetzt anders bewertest dadurch?
Also in letzter Zeit höre ich viele Sachen von Mark Manson, Liebe ist nicht genug oder die subtile Kunst des Draufscheißens.
An der Stelle ganz kurz, stopp. Nächste Woche bei Irgendwas im Bücher gibt es genau das Buch, was der Jakob jetzt gerade erwähnt hat. Wir reden drüber, fassen es zusammen und erzählen unsere Anekdoten. Also Podcast abonnieren und folgen und nächste Woche dann von Mark Manson.
Die subtile Kunst des Draufscheißens.
Und jetzt wieder zurück zum Jakob.
Ich glaube, diese ganze Selbstoptimierungssache, die ich ja für mich lebe, hat was damit zu tun, dass ich, wenn man so alle Zwiebelschichten runterschält, mich tief im Kern eigentlich als nicht genügend empfinde. Und wenn ich diese Selbstoptimierungssache nicht machen würde, dann würde das öfters als Gefühl durchkommen. Mhm. Und Mark Manson, finde ich, beschreibt das in seinen Büchern ganz gut, dass wir am Ende alle sterben. Also das verbindet uns ja alle. Und manchmal so krass damit beschäftigt sind, entweder Sachen nicht zu machen, weil wir Angst davor haben, irgendwie zu scheitern oder bestimmte Gefühle wegdrücken wollen. Und das hat mich nochmal ein bisschen mehr zu meinem Kern gebracht, also selber mit mir ins Reine zu kommen. Das killt ein bisschen meinen Antrieb, ne? Dieses, ja, yo, du musst jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen und ackern, bis irgendwie der Tag vorbei ist. Aber es macht mich zufriedener und es macht mich erträglicher. Ich bin ja auch so richtig unerträglich, meint zumindest Max, also, und meinen auch viele Menschen in meinem Umfeld. Wenn du jemanden hast, der immer denkt, er muss Vollgas geben, dann ist das nicht so ein angenehmer Mensch, mit dem man zusammen ist.
Aber woher kommt die Energie? Weil du sagst ja selber, du machst immer 1000 Sachen gleichzeitig. Woher kommt die Energie, diesen Antrieb zu haben?
Das ist schwer zu beschreiben. Also es ist schon immer so gewesen, dass das in mir drin war. Also ein Teil ist, glaube ich, Existenzangst. ich habe ein Umfeld gehabt, in dem wir nicht so viel Geld hatten, in dem ich groß geworden bin und dann zu spüren, hey, wie ist das, wenn man immer so ein bisschen auf dem wackeligen Stuhl sitzt, nicht weiß, ob man mit auf die Klassenfahrt geht, immer die Scheißklamotten anhat. Das ist das eine, dass ich sage, das will ich nicht mehr spüren. Und das andere ist einfach, dass ich ganz, ganz klare Visionen in meinem Kopf habe. Und das hatte ich auch schon immer, von dem, was ich tun will und von dem, was ich in die Welt bringen will. Und das ist dann nicht so, dass ich es nächstes Jahr direkt umsetze, sondern ich weiß, das ist in mir und das wird Wirklichkeit. So war das mit dem Podcast, so war es mit allem, was da drumherum entstanden ist. Und ich habe gesagt, wir machen ein Podcast-Festival. Das hat 2,5 Jahre gedauert, aber 2,5 Jahre später haben wir ein Podcast-Festival gemacht. Ich habe gesagt, wir machen diesen Podcast und wir machen so, als ob keiner zuhört, als ob er maximal wehtut. Und wir haben diesen Podcast gemacht und der ist extrem erfolgreich geworden. Das extrem Erfolgreiche war nicht mein Ziel, aber es war mein Ziel, ihn so zu machen, dass er maximal wehtut. Also uns selber so. Was ist das Schmerzhafteste, was du gerade erzählen kannst oder das Unangenehmste, was, wo sich die Zehennägel hochkrümmen, wenn du es deinen Eltern erzählen würdest oder deiner Freundin oder deinem Kumpel. Und das sind so Visionen, die ich in mir drin habe. Und woher der Antrieb kommt, keine Ahnung, es ist einfach so wie so ein Feuer, was in mir brennt. Mal mehr, mal weniger, aber es ist immer da. Und
ja, ich kenne das extrem gut. So diesen Antrieb und dieses, der Christian sagt zu mir, ich mache 1000 Dinge gleichzeitig mit viel Liebe. Wie es mir persönlich immer geht, ist, die Selbstoptimierung ist ja dann auch so ein bisschen ein Krux, oder? Also es ist auch so ein bisschen gefährlich, oder? Und wenn man dann solche Bücher liest und wenn man sich dann auch noch in der Freizeit mit den Dingen mehr und mehr beschäftigt, in Urlaub fährt und dann eben nicht so Literatur greift im Sinne von Geschichten, sondern Ratgeber, Sachbücher, Fachbücher, dann treibt dann das noch mehr an. Und man kommt da so ein bisschen, bei mir ist zumindest so immer in so einer Haltung, wo ich sage, boah, ja, ich will alles gleichzeitig machen, ich will alles anreißen. Wo fange ich an? Wie tue ich? Was kann ich machen? Wie geht dir das? Tun dir die Bücher, also ist es dann der richtige Weg, solche Bücher zu lesen, sich mit der Literatur auseinanderzusetzen? Oder wäre es eigentlich viel mehr zu sich selber gehen, wie du das jetzt gerade gesagt hast?
Beides. Also ist nicht nur das eine und das andere. Ich glaube, es ist immer gut, sich Inspiration zu holen, aber dann ganz klar für sich zu gucken, was hat derjenige in dem Werkzeugkoffer, den er anwendet und was passt da für mich? Ne? Nicht alle Sachen passen ja für mich, die jemand anderes anwendet. Also ganz klar mit der Brille rauf zu gucken, ich bin gut genug, wie ich gerade bin. Ich bin heute die beste Version meiner selbst. Und selbst wenn ich im Bett liegen bleibe und bis 11 Uhr penne, bin ich trotzdem gut. Und dann gucken, was hat der andere für ein Modell, was bietet der an, was passt davon für mich. Und man muss ja auch sehen, alle Coaches, ob Mann, ob Frau, ob erfolgreich, unerfolgreich, wollen am Ende was verticken. Und wenn sie das nicht verkaufen würden, wären sie genauso unerfolgreich wie der Rest. Und die sind nur erfolgreich, weil sie es verkaufen. Und das beste Beispiel dafür ist Tony Robbins. Ne? Der ist ein Verkäufer vor den Herren und darum ist er so ein guter Coach, weil er einfach einen Glauben, einen Traum verkauft. Und Menschen, viele, viele Menschen wollten schon immer irgendwie was haben, was aus der Eigenverantwortung entlastet. Ich zeig dir den Weg zum Erfolg. Wenn du die 5 Schritte gehst, dann wirst du garantiert erfolgreich. Ist natürlich der krasseste Bullshit. Kann nicht klappen, wird nicht. Aber es gibt dir so ein bisschen das Gefühl der Kontrolle, und dass du nicht alleine die Verantwortung hast, sondern dass es da jemanden gibt, der die Verantwortung für dich übernimmt. So ein bisschen so wie an Gott glauben. Also natürlich gibt es wahrscheinlich irgendeine höhere Kraft, die uns alle verbindet, bla bla. Aber es wird wahrscheinlich nicht irgendjemand sein, der in der Kirche ein Kreuz hält oder hinter dem Kreuz steht und sich freut darüber, dass alle da beten auf Knien. Also, aber gut, das ist nur mein Blick auf Religion, sorry.
Alles gut. Wir haben gerade heute eine Folge aufgenommen zu Noch haben wir die Wahl von Luisa Neubauer, wo es um das Thema Klima, Ökologie, ja. Generationenkonflikt geht. Und wir haben gleich am Anfang beschlossen, so gewisse Themen, die man versucht, ist im öffentlichen Diskurs manchmal auszusparen, da gehört auch Religion dazu.
Ja, über die redet man halt.
Das ist nicht immer ganz so einfach, oder? Die Statements. Ich meine, ihr seid da sicher nochmal auf einem anderen Level unterwegs, aber ihr habt da ja eigentlich keine Grenzen, oder? Gesetzt.
Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, es geht immer um das Persönliche. Ne? Wenn mir irgendwie, ich habe einen Kumpel, der ist ultra krasser Christen, also wirklich mit keine Pornos, nur die eine Frau, war auch sehr früh verheiratet und mit dem habe ich immer interessante Diskussionen, ne, darüber. Und das ist sein Weg und er findet das gut für sich und es gibt einen Rahmen, es gibt vielen Menschen einen Rahmen. Und ich finde immer am Ende, wenn man sich gut fühlt damit, wenn man eine bessere Version seiner selbst wird oder wenn man auch seine Werte damit leben kann, warum nicht? Wenn es jetzt Gott ist, der einen dazu anhält, ey. Aber so, wenn es so anfängt, beschränkend zu sein oder irgendwie Männer sind mehr wert als Frauen und das dürft ihr und das dürft ihr nicht und so eine Doppelmoral kriegt, was ja viele Religionen auch in sich tragen, dann zum Teufel, wenn es den überhaupt gibt, ne, damit. Aber ich bin auch krass geprägt von Religion. Ne? Meine Eltern waren Zeugen Jehovas und ich bin da mit reingeboren. Ich habe ein anderes Erlebnis gehabt mit Autoritäten und mit Menschen, die einem sagen, man kommt in die Hölle, wenn man jetzt austritt und man kommt nicht ins Paradies und wir sind die Auserwählten und ihr nicht. Hey, immer wenn das irgendwie Separation schafft, auseinanderdriften lässt, finde ich es kacke. Und darum, ich stehe nicht persönlich so krass auf Religion, aber wenn das jemand geil findet, warum nicht? Meine Tochter ist auch getauft, ne, weil meine Ex-Freundin das für wichtig erachtet hat und mir war es total egal. Ich hätte sie jetzt nicht zu lange allein mit dem Pastor gelassen, aber das war es auch. Sorry, ab und zu müssen die mal sein. Keine Angst, mein Kind, in dir steckt ein wahrer Christ.
Sorry. Alles gut, alles gut. Du bist Gast, du darfst was machen, was du machst.
Wir haben ja jetzt auch schon ein paar Bücher gehabt und die meisten Bücher haben so ein gemeinsames Überthema, die würden wahrscheinlich alle in der Abteilung Psychologie stehen. Ja. Rührt jetzt dein Psychologiestudium daher, dass du dich für diese Bücher oder für dieses Thema interessierst? Oder interessierst du dich für das Thema Psychologie, weil du es studiert hast? Oder wie ist da die Entwicklung?
Ja, es ist so eine wechselseitige Beziehung. Ich habe mich schon immer für Menschen interessiert. Also meine Ma hat mir schon oft die Geschichte aufgetischt, wenn ich im Restaurant fertig war mit Essen. Wir durften immer schon früher vom Tisch aufstehen, also wir mussten nicht warten, bis der letzte Löffel gegessen wurde. Und dann bin ich immer rumgegangen und habe mit den Leuten geschnackt und habe mich schon immer interessiert so für die Leute, habe schon immer Fragen gestellt. Also mich hat schon immer interessiert, warum verhalten sich Menschen, wie sie sich verhalten und ist irgendwie Verhalten in irgendeiner Weise vorhersehbar. Und aus diesem Interesse heraus hat sich viel entwickelt bei mir und ich habe dann irgendwann Psychologie studiert. Und mich hat diese Universitätspsychologie in den meisten Fällen nicht so krass interessiert. Das darf man sich auch nicht so spannend vorstellen, egal an welcher Uni. Das ist viel Statistik, das ist viel irgendwelche Studien, die irgendwas zeigen, die dann aber wieder widerlegbar sind. Also es ist eigentlich richtig viel langweiliger Kram aus meiner Sicht. Ne? Und da seinen eigenen Weg zu finden, das hat für mich eher über die Bücher stattgefunden. Und zu sagen, hey, das finde ich faszinierend, die hat was gefunden, was wirklich einen Mehrwert fürs Leben hat. Und darum konsumiere ich psychologische Bücher, aber nicht nur. Ne? Ich habe zum Beispiel jetzt vor 3-4 Monaten, glaube ich, John Niven, Gott bewahre, gelesen. Ein unglaublich krasses Buch. Das ist ein Typ, der war früher in der Musikindustrie als A&R unterwegs, glaube ich, ein ziemlich krasses Leben gehabt und irgendwann hat er gesagt, er hat keinen Bock mehr auf Musikindustrie und er wird Autor und er hat ein Buch geschrieben über die Welt, die untergeht. Gott macht Urlaub für 500 Jahre, aber er geht in Wirklichkeit nur eine Woche fischen und im Himmel geht die Zeit anders als auf Erden. Das heißt, er hat irgendwie in der Romantik die Welt verlassen, alles sah ganz gut aus, er kommt wieder in den 2000er Jahren und alles geht den Bach runter.
Willkommen in der Realität.
Und er muss Jesus halt auf die Erde zurückschicken, um irgendwie die Welt zu retten. Aber Jesus kennt halt keiner mehr so richtig und keiner glaubt mehr an Jesus. Darum muss er Jesus in eine Castingshow schicken. Und das ist einfach ultra witzig. So, wie er das beschreibt und auch dieses Bild von Religion, der Autor nimmt halt Religion auch krass auseinander mit diesem Buch und wie Gott selber auf Religion guckt und also Gott bewahre ist auf jeden Fall ein Buch, was ich sehr empfehlen kann. Ich habe mehrere Bücher von John Niven gelesen, aber was so ein bisschen das Thema ist bei ihm, dass sein Grundblick auf die Welt zu negativ für mich ist. Ne? Kennt ihr das, wenn so Autoren, wenn man eigentlich merkt, dass sie tief im Herzen so richtig düstere Pessimisten sind und man das mit dem Lesen so ein Stück weit aufsaugt wie so ein Sirup und alles in einem wird dunkel und das hat er ein Stück weit und darum musste ich irgendwann sagen, nee, geht nicht. Aber es gibt so elementare Szenen in diesem Buch wie Jesus auf dem elektrischen Stuhl sitzt und er quasi mit seinen mit seinen Henkern spricht und denen vergibt, dass sie sich kein schlechtes Gewissen haben sollen und wie das dann ist zu sterben und so. Das ist so ultra krass, das habe ich so noch nie gehört, das hat mich richtig tief beeindruckt.
Ja, ist ein interessantes Buch, oder? Also sowas, was bei uns im Podcast noch gar nicht eingefunden hat. die Bücher, die du überhaupt liest, das ist ein Wahnsinn, wie unterschiedlich und wie viele das sein. Ist dein Leseverhalten also, dass du an mehreren Büchern liest oder mehrere Bücher hörst? Wie ist das so der Verbrauch? Weil du hast jetzt immer schon mega viel genannt, was bei uns wahrscheinlich auf der Leseliste landen wird.
Also ich höre eigentlich, wenn ich ein Buch höre oder lese, immer nur eins, weil ich mich dann richtig in die Geschichte reingeben möchte und auch richtig da abtauchen möchte. Und deshalb gar nicht so wirklich parallel, das gelingt mir nicht. Ich bin dann in der Welt drin von diesem Autor, von der Autorin und erlebe das denn richtig und gucke, wie sie die Gefühle beschreibt. Mir ist immer am elementarsten, wie beschreibt jemand eine Erlebniswelt, wie kreiert er Bilder, weil das ja auch am Ende mein Job ist, ne? Geschichten erzählen und Bilder kreieren. Und da kann ich nur abtauchen, wenn ich bei einem bleibe. Sonst sind das zu viele parallele Stränge, die ich dann immer wieder einsaugen muss. Also es dauert ja auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie es euch geht, bis man in ein Buch abtaucht. Mhm. Bei manchen geht es relativ schnell, aber trotzdem ist da immer so ein bisschen Zeit, die vergeht. Und je mehr Bücher ich parallel lese, desto mehr Zeit brauche ich, um da reinzukommen. Ich habe auch Phil Jackson, also ich lese auch gerne Autobiografien, 11 Rings, das war der Erfolgstrainer von den Chicago Bulls und später von den Lakers, ein recht unorthodoxer Trainer, der sehr viel aus indigenen Kulturen mit reingebracht hat, sehr viel mentales Training, aber auf eine super, super geile Art und Weise. Also war der Trainer natürlich von Michael Air Jordan und von Kobe Bryant. Ultra geiles Buch, hat mich richtig reingesogen, aber ich liebe auch Basketball, ne? Muss man auch mal sehen. Also so ein Anti-Basketball-Menschen würde das wahrscheinlich nicht interessieren, das Buch.
Aber wie viele, also in welchem Zeitraum liest du dann ein Buch oder hörst du? Weil es ist ja schon recht zeitintensiv, oder? Also die Hörbücher sind ja immer ein bisschen länger, als wenn man selber lesen würde, kommt mir zumindest vor.
Ja, also beim Hörbuch ist ja der Vorteil, wenn du auf zum Beispiel anderthalbfacher Geschwindigkeit das hörst, dann geht es viel schneller. Mhm. Mache ich auch nur bedingt. Also wenn ich merke, das ist ein Sachbuch, wo nicht so viel Neues dabei ist, aber wo so ein paar elementare Sachen nochmal zusammengefasst werden, höre ich es immer auf anderthalbfacher Geschwindigkeit, maximal zwei. Danach ist es wirklich nur noch so ein Durchrauschen. Genau. Also das geht relativ fix. Und ich nutze viele Wege, ne? Also ich benutze, ich fahre viel mit dem Fahrrad oder bin auch oft mit der Bahn unterwegs. Und ihr kennt das vielleicht, wenn man so einen Zustand hat, man ist gerade ein bisschen zu lazy, irgendwie was zu arbeiten, aber man ist auch irgendwie daran interessiert, was zu machen, was sinnvoller ist als Facebook, Instagram oder irgendwie WhatsApp irgendwelchen Leuten schreiben, mit denen man eh nie richtig was zu tun haben will. Und das ist der Zustand, in dem ich Bücher höre. Und das geht dann relativ fix. Also wenn mich ein Buch richtig interessiert, dann dauert das maximal eine Woche.
Zählt es für die dann, weil du bist ja auch selbstständig, oder? Zählt es für die als Arbeitszeit dann, wenn du jetzt so ein Buch liest und denkst, wow, jetzt ist irgendwie Dienstag, Nachmittag, 14 Uhr und ich bin im Büro, aber was, ich setze mir so eine Stunde hin und höre mir jetzt einfach mal ein Buch an.
Ja, ist ganz, ganz schwer für mich, da eine klare Grenze zu ziehen. Also ich meine, ich toure mit meinem besten Freund und wir sitzen abends in der Sauna und essen Pizza nach einer Show und reden auch so ein bisschen darüber, was geil gelaufen ist und was nicht. Ist das Arbeitszeit oder ist das Zeit mit deinem besten Freund? Also ganz, ganz schwer. Ich glaube, ich trenne da gar nicht so klar. Und das war früher auch so ein bisschen die Krux, dass ich dann immer gearbeitet habe. Ich mache die meisten Sachen tatsächlich aus einem intrinsischen Interesse für mich und für meine eigene Motivation. Deswegen ist das meiste nicht arbeiten, aber ich verwende es dann für die Arbeit. Ich würde mal sagen 50-50 vielleicht. Schwierig zu beantworten.
Das schließt sich ja vielleicht also ein bisschen der Kreis zum Anfang, oder? Dinge machen, die nicht nur unterhalten. Es kann ja die Unterhaltung produktiv sein, oder man kann an einem Produktiven etwas Unterhaltendes finden. Das ist uns ja immer irgendwie ganz wichtig und genau aus dem Grund macht man einen Podcast oder lesen auch die Bücher. Du selber hast ja mit dem Max Bücher geschrieben und es gibt drei Bücher von euch, die am Markt sind.
Ja, genau.
Wenn jetzt du ein Buch veröffentlicht, also so vielleicht die Vision, oder du hast gesagt, du liest gern Biografien, du liest gern so verschiedene Erfolgsgeschichten. Wo wird dein Buch landen in der Buchhandlung, in welcher Abteilung? Oder wäre das so ein Ziel von dir?
Wenn ich jetzt nochmal ein eigenes schreiben würde oder die mit Max? Ah, okay. Also ich glaube, es wäre natürlich ein Buch über das, was uns antreibt im Leben und über den eigenen Weg finden. Ich habe letztens ein geiles Zitat gelesen. Da hat einen anderen Typen auf einer Party gesagt, hey, finde deine eigene Wahrheit und wir treffen uns dort. Und ich glaube, das ist so der Kern, worum es im Leben geht, sich selber zu erkennen, selber herauszufinden, wer man ist, wo man selbst ganz persönlich mit zufrieden und happy ist, wie man seine Werte lebt und gar nicht so viel mehr und gar nicht so viel weniger. Und dann wäre es ein Buch, was genau darum gehen würde. Und das wäre natürlich ein anekdotisches Ding, dass man eigene Erfahrungen aufschreibt, aber auch mal eine Studie mit reinholt und über Theorien und Modelle redet. Aber jedes Modell und jede Theorie ist einfach leer, wenn sie nicht mit Erfahrung irgendwie gespickt ist. Mhm. Es kann ein junger Doktor daherkommen, der vielleicht 26 ist und Überflieger an der Schule war, aber noch nicht so richtig vom Leben gekostet hat. Und der kann mir dann meistens nichts sagen. Und es kann jemand daherkommen. Ich habe mit einem Bauern geredet, der selber wollte, dass man ihn Bauer nennt. Der wollte nicht Landwirt sein, sondern Bauer. Und der hat so krass viel Lebenserfahrung gehabt. Der hat nie studiert oder irgendwie viel Bücher gelesen, sondern ultra viel Lebenserfahrung gehabt. Und der hat mir so ein paar Sachen gesagt, die so nachhaltig drin geblieben sind, dass es immer eine Mischung aus wäre, dieses Buch. Von dem Wissen von anderen profitieren, aber auch seine eigenen Erfahrungen, was man für sich als tiefe Wahrheit in sich trägt, zu Papier bringen. Und dann wäre es wahrscheinlich so eine Mischung aus Autobiografie und Sachbuch, aber eher Sachbuch mit autobiografischen Anekdoten.
Das klingt schon sehr konkret. Gibt es da schon, gibt's da schon Pläne? Oder? Hast du das nur schon sehr oft durchgedacht?
Tatsächlich gibt es Pläne, das irgendwann zu machen. Hm. Bisher habe ich aber noch nicht das Gefühl, dass ich so viel habe, dass ich es zu Papier bringen möchte, dass es so reif wäre. Weil ich finde immer, das Wertvollste, was die Menschen haben und was sie einem schenken, ob sie uns jetzt euren Podcast hören, unseren Podcast, ein Buch lesen, zu einer Show kommen, ist die Zeit, ne? Ihre Zeit. Und damit möchte ich verantwortungsvoll umgehen, also dass ich nicht einfach die Zeit nehme und sage, hey, wir haben hier ein großartiges Buch geschrieben, lest das mal. Und ich weiß nicht, ob uns das in der Vergangenheit immer so gelungen ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich mich ärgern würde, wenn ich unsere eigenen Bücher lesen würde.
Das ist super selbstkritisch und na geil, dass du es sagst, oder? Weil ich glaube, es gibt für jeden Zeitpunkt gibt's das richtige Buch und ich glaube, man schreibt auch zu jedem Zeitpunkt das richtige Buch. Also du wirst hoffentlich in 10 Jahren sowieso ein besseres Buch schreiben wie vor 10 Jahren, oder? Also diese Weiterentwicklung ist ja das Sinn
vom Leben. Also ich hoffe und natürlich erreicht es da nicht mehr die gleichen Menschen wie vor 10 Jahren, weil jetzt sind wir an einem anderen Zeitpunkt und erreichen Menschen, die sich vielleicht mit den Sachen beschäftigen, mit denen wir uns beschäftigen. Also unsere Kernhörerschaft sind Frauen und Männer, aber mehr Frauen. Ich würde mal sagen 75% Frauen zwischen 20 und 40 in der Regel. So, ne? Relativ breit, relativ großes Publikum, aber wir erreichen wenig Frauen in den 60ern und 70ern. Ne? Klar, wir hatten mal irgendwie so einen Oma-Trupp bei einer Show und die haben sich richtig gefreut, als die Show losging. Die haben, glaube ich, gelesen, beste Freundinnen und das könnte was für uns sein. Kann es nicht. Die sind direkt in der Pause empört gegangen und haben so einfach nur Kopfschütteln den Raum, den Saal verlassen. Ja.
Aber wie war der Prozess? Was das erste Buch war, die beste Freundinnen einfach nur, glaube ich, oder?
Genau, richtig.
Wie seid ihr auf das gekommen?
Wir wurden angesprochen, ganz klassisch, von dem Verlag. Wir haben uns auch nicht befähigt gefühlt, ein Buch zu schreiben, weil wir eigentlich dachten, hey, das, was wir so von uns geben, ist es nicht wert, auf Papier gedruckt zu werden und dass dafür in irgendeiner Weise Bäume ihr Leben lassen müssen. Oder auch Recycled-Papier. Ich glaube, es ist auf Recycled-Papier gedruckt. Da bin mir nicht ganz sicher. Es sieht auf jeden Fall richtig braun aus. Aber dann haben wir uns so zusammengesetzt und geguckt, hey, was haben wir denn so erlebt und inwieweit hat uns das geprägt? Und hat nicht immer sowas mit Bereuen zu tun, aber so, würden wir es heute anders machen? Vielleicht haben wir zu dem Zeitpunkt das Beste gegeben. Ja, wahrscheinlich, nicht immer. Aber das einfach mal so aufzuschreiben, war einfach ein witziger Prozess. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn schon das Aufzeichnen so Freude macht. Ne, kennt ihr vielleicht, wenn ihr mit jemandem eine Podcast-Folge macht und denkt so, ey, das macht gerade Bock und irgendwie inspiriert mich das, dann inspiriert es den, der das liest, in irgendeiner Form auch. Und zu dem Zeitpunkt war es so, wir haben es aufgeschrieben, ging eigentlich relativ leicht von der Hand. Man muss schon diszipliniert sein, um ein Buch zu schreiben. Es ist jetzt nicht so, dass man sich mit einem Glas Rotwein und so einem Tintenfässchen irgendwie ans Meer sitzt und guckt, was einem kommt. Wir haben uns immer verabredet, wir hatten immer Strukturen und Listen und wer was dann wann fertig kriegen muss. Und zu zweit kann man sich auch gegenseitig immer ein bisschen besser in den Arsch treten. Und wenn ich Max in den Arsch trete, muss ich selber das natürlich auch bringen. Das heißt, das lief ganz gut. Und ja, so sind 3 Bücher in der Zwischenzeit entstanden.
Ja, gratuliere dazu. Also cool, cool, dass du es gemacht hast.
Mega cool. Ein Buch mit dem eigenen Namen drauf ist schon irgendwie geil, oder?
Ja, Ziel.
Steht auch noch auf der Bucketlist.
Ja, jedes Mal, wenn man eins geschrieben hat, und ich rede ja oft mit Steffi Stahl darüber, die ist ja wirklich krasse Erfolgsautorin. Mhm. Sie hasst den Prozess einfach. Also sie verteufelt den Prozess, aber man merkt, immer wenn sie mehr zum Ende kommt, ist das ein ultra befriedigendes Gefühl. Das ist, ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich von früher irgendwie im Studium oder wenn man Hausarbeiten abgegeben hat. Ne? Man hat den Prozess gehasst, aber das dann abzugeben, dieses fertige Ding und irgendwie gar nicht so ein schlechtes Gefühl dazu zu haben, ist ultra befriedigend. Und Licht und Schatten, ne? So ist das im Leben, hängen oft dicht beieinander.
Vor allem, wenn man zu was kommen will, oder? Also wenn ja, das weitergehen soll, dann ist es meistens so. Vorher haben wir schon so ein bisschen gehört zu dir. Also ich will das jetzt nicht so versimplifizieren, aber so ein bisschen zu sich selber finden ist so ein bisschen die Mission. Wir haben immer wieder so Folgen, wo wir dann sagen, so was sollen die nächsten Bücher mit sich bringen? Und dann haben wir mal gesagt, wir haben eigentlich nie was zum Thema Ernährung richtig gelesen. Wir haben nichts zum Thema Finanzen richtig gelesen und haben dann so Themen definiert. Gibt es bei dir für 2022 noch irgendwelche Themen, wo du dich effektiv damit beschäftigen möchtest? Abgesehen von dem?
Also ich beschäftige mich gerade sehr intensiv mit Hypnose. Ich habe auch einen Hypnosekurs gemacht und für mich ist es gerade, wenn es das Versprechen hält, ein bisschen Psychologie, Psychotherapie auf Steroiden, weil man, weil wie Psychologie eigentlich immer abläuft oder psychologische Sitzung, man möchte an diese Urtrauma rankommen, wann hat irgendwie Verletzung stattgefunden und wie kann ich diese auflösen. Und mit guten Hypnosesitzungen kommt man relativ schnell an diese Urereignisse, die dafür gesorgt haben, dass man heute vielleicht Angst hat, vor Menschen zu sprechen, dass man meint, wenn einem negative Gefühle aufkommen, irgendwie Donuts in sich reinschaufeln zu müssen oder dass man denkt, man ist ein kleines Würstchen und fühlt sich nicht gut genug. Wenn man an diese Themen rankommt in schnellen Sitzungen und die auflösen kann, dann wäre das ultra krass. Und Hypnose ist eine Art, die ein Versprechen auf jeden Fall erstmal aufwirft und mal gucken, ob Hypnose das hält. Das interessiert mich zurzeit. Ansonsten Spaß haben, tatsächlich.
Das ist ein Riesending. Gell? Wir haben auch heuer die Frage gestellt, unter welchem Motto das nächste Jahr steht. Aha. Und was war bei dir das dann?
Wir haben über Themen geredet, anstatt von Vorsätzen. Ja. Und da haben wir gesagt, oder das Thema Joy ist so eins von die wirksamen Themen.
Das Jahr 2022 steht unter dem Motto Joy, was ja im Prinzip sparsam ist. Ganz kurz noch zum Thema Hypnose. Hast du einen Kurs besucht, dass du Hypnose machst oder dass du Hypnotherapie machst? Also, dass du Therapeut oder Patient bist?
Nee, Therapeut.
Therapeut.
Also ich habe...
Wie ist das in Deutschland, wenn man Psychologie studiert, ist ja nicht... machst du dann Psychotherapie?
Genau, also du darfst Privatpatienten annehmen, aber du darfst jetzt nicht irgendwie die meisten Kassenpatienten annehmen. Du musst auch eigentlich noch einen Heilpraktikerschein machen. Aber du müsstest, das weicht gerade ein bisschen auf, weil einfach so ein Run darauf ist, weil so ein großer Mangel an Psychologen und Psychologinnen da ist. Also die dürfen immer mehr, aber therapieren dürfen eigentlich nur psychologische PsychotherapeutInnen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht, weil wenn du irgendwie fertig bist mit dem Studium, dann fühlst du dich noch nicht so, dass du Menschen wirklich helfen kannst. Dann hast du viel in der Theorie gelernt, aber diese Praxis, was gibt es denn für Methoden, das, glaube ich, hast du erst drauf, wenn du dich lange damit beschäftigst und einen therapeutischen Weg gehst. Und das muss dann natürlich nicht immer nur Verhaltenstherapie sein oder TP oder Psychoanalyse. Es gibt ja tausend geile Sachen, Gestalttherapie. Und dann, mein Ziel ist es eher, sich so einen Werkzeugkasten zusammenzusetzen. Also ich glaube nicht an die eine Strömung, die das Beste ist, sondern ich glaube an eine Vielfalt an Methoden, dass man am Ende mit einem guten Toolkoffer rausgeht und sagt, hey, zu dir passt das. Dir könnte das helfen, lass uns das mal ausprobieren und dir könnte wiederum das helfen.
Ist ein Hypnose auch was du für Jakobsweg in Erwägung ziehst, also da ein Experiment selber an dir zu machen?
Ich glaube, es gibt eine Folge, oder?
Habe ich schon mal, ja genau. Ach, so ich habe schon mal mich hypnotisieren lassen und da kam irgendwie so ein bisschen die Faszination auf, aber da war es noch so, ey, das ist viel zu geil, um wahr zu sein. Das kann einfach nicht sein. Hör mir auf mit dem Scheiß. Und es gibt ja auch immer noch dieses Phänomen des False Memory Syndrome, also dass man sich an Dinge erinnert, die überhaupt nie passiert sind. Und das ist auch so eine Gefahr. Und da bin ich gerade so ein bisschen am Hadern. Ich habe dann lange gebraucht, um zu sagen, ich mache das mal selber. Und es fühlt sich auch noch so richtig stümperhaft an, ne, bei mir. Wenn ich jetzt jemanden hypnotisiere, dann ist es immer so, dass ich eigentlich darauf warte, dass der andere anfängt zu lachen. So, von wegen, ich habe dich verarscht. Ich bin überhaupt nicht hypnotisiert. Hey, aber hey, selbst wenn es Leuten ein bisschen Glück und Entspannung gibt und vielleicht ein bisschen Selbsterkenntnis, so ein ganz kleines bisschen, ne? Selbst wenn es nur bei 2% der Leuten funktioniert, wäre das ultra geil. Also es wäre ultra geil.
Ich habe ja auch gerade so ein verrücktes Experiment oder Vorhaben. Ich gehe jetzt auf eine Vipassana-Meditation, kennst du das?
Ja, ja.
Wo du 10 Tage, hast du sowas schon mal ausprobiert?
Ich hatte es auf meiner Jakobsweg-Liste und ich hätte es auch beinahe gemacht, aber dann kam Corona und dann wurde das abgeblasen. Aber haben ja eigentlich sehr viele schon gemacht, ne? Also,
genau. Ich habe es mir vorher gedacht, wo du gesagt hast, so in sich gehen und sich nur mit sich selber zu beschäftigen. Da ist es ja wirklich krass, also auch nochmal 10 Tage wirklich alles weg, alle Bücher, alles Musik, alle Medien. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das für die eine coole Maßnahme sein könnte.
Total. Also Steve Jobs meinte, das war so eine der erhellendsten Erfahrungen, die er in seinem ganzen Leben gemacht hat. Und was passiert, wenn man mal richtig klar Schiff macht und irgendwie sagt, jetzt kommt für eine ganze Weile nichts von außen. Es gibt nochmal eine extremere Variante von Vipassana, nämlich ein Dunkelretreat, wo du 2 Wochen in absoluter Dunkelheit bist und wo dir Essen gereicht wird. Ich möchte die Toilette danach nicht sehen. Hat ein Kumpel von mir gemacht. Ja. Er meinte, das war ultra, ultra krass, aber mich würde auch eher mal Vipassana-Meditation interessieren. Die Leute, die es gemacht haben, meinten, es war sehr faszinierend und war krass, was alles so hochkommt an Themen, die man natürlich normalerweise durch auch seinen Medienkonsum deckelt, ne? Also
genau. Ja, man ist sich gewöhnt, eine konstante Beschallung. Also Ablenkung ist ja leicht gefunden. Von dem
her. Ich habe noch viele Fragen und die Liste an Fragen ist noch lang, aber ich glaube, wir müssen langsam so ein bisschen ein Ende finden. Ich hätte noch die ganz klassischste Schlussfrage, zumindest von mir überhaupt. Was ist die Buchempfehlung, die du geben würdest, wo du sagst, das Buch muss jeder gelesen haben? Ich weiß, vielleicht ist ein Buch schwierig. Du kannst die Top, so viele du willst, vielleicht Top 3, vielleicht Top 2, vielleicht Top 5. Aber was ist das Buch, was du jetzt noch mitgeben würdest?
Wow. Ich merke einfach immer, dass mich unterschiedliche Bücher zu unterschiedlichen Zeiten faszinieren. Ich finde Bücher an sich großartig und ultra krass, weil man keine andere Möglichkeit hat, tiefer in jemanden abzutauchen, in die Gedankenwelt von einem anderen Menschen als im Buch. Also es gibt ja eigentlich ein Gespräch, klar, aber so, dass jemand in sich ist, ne, und das ist ja eine Form der Vipassana-Meditation. Ich bin bei mir und schreibe das heraus, was aus meiner Erfahrungswelt rauskommt und rausfließt. Das ist so für mich die Grundfaszination an Büchern. Das eine Buch gibt es nicht. Ich habe Dami Scharf gelesen, auch alte Wunden können heilen. Fasst nochmal sehr, sehr gut zusammen, wie Trauma entstehen und wie Trauma aufgelöst werden können. James Nestor, Breathe, ist ein Buch übers Atmen, New York Times Bestseller. Faszination Atmen und wie eigentlich alle Bewegungen und Strömungen rund ums Atmen zu dem gleichen Schluss kommen. Durch die Nase atmen und den scheiß Mund geschlossen halten. Dr. Joe Dispenza, Schöpfer der eigenen Wirklichkeit. Ultra krasses Buch, weil es viele Aspekte mit aufnimmt, die die Psychologie oft nicht drin hat, nämlich die neuronale Vernetzung, die chemische Wirklichkeit, die im Körper kreiert wird und natürlich auch, wie Gedanken Gefühle kreieren. Das ist so ein Dreiergespann, was nochmal mehr und kompletter auf die Welt der Psychologie blicken lässt. Und eine kurze Geschichte der Menschheit fand ich geil.
Geiles Buch. Ich würde sagen, wir packen die ganzen Empfehlungen, die in der ganzen Folge vorkommen sind, in die Shownotes. Ja. Da gibt es dann nochmal alle Empfehlungen. Jakob, in dem Fall danke für deine Zeit. Cool, dass du dabei warst.
War ein schönes Gespräch, danke an euch.
Wir machen uns ins Lesen dann.
Ja, wir haben jetzt eine riesen Lesenliste mehr. Ja. Vielen Dank, viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.
Mehr zu Irgendwas und Bücher findest du auf Instagram und auf irgendwas-buecher.at. Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.